Mike, würdest du in jedes öffentliche WLAN gehen? Und wenn du das tust, wie schützt du dich davor, dass irgendeiner aus einem bösen Unternehmen dich trackt?
Also niemals.
Ja. Echt nicht?
Ich würde nie in alle öffentlichen Netze gehen.
Auch nicht bei McDonald's oder so?
Nein.
Oder Deutsche Bahn?
Nein. Also Deutsche Bahn mache ich eine Ausnahme, ich will ja im ICE arbeiten, aber ihr müsst euch vorstellen, was da passiert. Also mein Gerät meldet sich bei diesem WLAN und geht erstmal alle Zugänge durch, die ich in der Vergangenheit hatte und schiebt auch diese Informationen an dieses potenzielle WLAN rüber. Also ich habe da schon verrückte Sachen erlebt. Deshalb habe ich auch mein Handy heißt also nicht Mikes iPhone oder sowas, sondern das hat also einen Namen, der nicht direkt auf mich schließen lässt.
Rüdigers iPhone sehe ich gerade, heißt es. Sagt meine App, die ich bei dir installiert habe vorher.
So. Also man gibt schon mit dem Anmelden in solchen öffentlichen Netzen Informationen von sich preis, die man besser nicht preisgibt.
Also ich habe früher ein bisschen was nicht zu Security gemacht, sondern zu Safety, Sicherheitskultur, Stichwort Arbeitsunfälle. Und eine wichtige Aussage war da immer im Sicherheitsverhalten, der Fisch stinkt vom Kopf her.
Also die Führungskraft ist natürlich immer auch Vorbild, ist ja logisch, aber es ist noch viel wichtiger. Also Cyber Security ist Chefsache.
Schöner Satz. Sag's nochmal.
Cyber Security ist Chefsache. Also als verantwortlicher Chef, als Chef eines Unternehmens oder einer Unternehmensgliederung muss man eben auch schauen, welche Risiken existieren in Verbindung mit den IT-Tools, die wir einsetzen und wie ist ein Schutzniveau und auch Verhaltenskodex. Ne? Also es ist ein ganz wichtiger Begriff, dass man den Mitarbeitern also auch sagt, wie sie sich verhalten sollen. Und die Verantwortung dafür, die liegt natürlich bei denen, die auch insgesamt die Verantwortung im Unternehmen haben. Ne? Also deshalb, Security ist Chefsache.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Hose und Spörle. Ich kann da oben ablesen, Mensch, Maschine, morgen. Heute was Besonderes, wir sind auf der ITSA, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit mit 950 Ausstellern, erstmals in 5 Messehallen. Heute haben wir einen besonderen Gast, einen alten Bekannten, ich würde schon fast sagen alten Freund, Mike Wetzel, der von der Firma ESET. Hallo Mike.
Ja, ich freue mich sehr hier zu sein.
Cool.
Herzlich willkommen.
Ich bin wie immer, also hat sich noch nicht geändert, die letzten Jahre Matthäus Hose von Componiers, CEO, und der Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg in Österreich.
Ich freue mich auch hier dabei zu sein.
Also wir sind quasi zu dritt heute. Mike, was machst du bei ESET? Ganz kurz.
Ja, nachdem ich viele Jahre den Vertrieb aufgebaut und geleitet habe, darf ich mich jetzt um strategische Geschäftsentwicklung kümmern. Und das ist so ein riesenweites Feld. Ich bin quasi der Sensor für das Unternehmen, der auf den Markt schaut und schaut, was tut sich da? Was bewegt sich in Sachen technologischer Entwicklung? Welche neuen Geschäftsmodelle entstehen? Was ist so an regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen im Raum? Und das Ganze nehme ich auf, verarbeite das, transportiere das nach innen und sage dem Unternehmen, so würde ich euch empfehlen, sollten wir uns positionieren und aufstellen.
Ist ja ein spannender Job, denn du bist schon viele Jahre in der IT-Security-Branche, aber hat sich so viel geändert. Was sind die größten Veränderungen der letzten, sagen wir mal, letzten 5 Jahre in der IT-Security?
Also für mich das Top-Thema überhaupt sind die geopolitischen Veränderungen, die wir haben. Wenn man sich die Bedrohungslage insgesamt anschaut, dann wird das von Jahr zu Jahr dramatischer. Wir haben gerade einen Wirtschaftsschutzbericht gehört, wonach wir fast 290 Milliarden Euro Schaden in der deutschen Wirtschaft haben und es wird immer professioneller. Also die Angreifer gehen immer professioneller vor. Das ist eine Veränderung, die wir sehen. Und auf der anderen Seite versucht man gegenzusteuern. Der Markt reguliert es nicht von allein. Also die Unternehmen und auch die Privatmenschen tun zu wenig für IT-Sicherheit. Das muss man ganz klar sagen, das wird total ignoriertes Thema oder sehr stark vernachlässigt. Wir investieren da zu wenig und das versucht man zu regulieren tatsächlich, ne, indem man Gesetze schafft und politische Rahmenbedingungen schafft, die das Ziel haben, für Versorgungssicherheit und Stabilität zu sorgen. Und ja, wie wir wissen, eine Regulierung ist nicht immer so toll gemacht. Da reden wir dann eben auch über Bürokratie und viele Dinge, ne.
Ja, wir für die Zuhörenden zu Hause an den Rundfunkgeräten, du hast gesagt, es geht auch im privaten Bereich immer mehr darum. Wie ist denn dein Passwort, Mike?
Du hast ja eins wahrscheinlich, ne? Für jede Anwendung.
Nein, also da muss ich wirklich jetzt ernsthaft
1, 2, 3, 4, 5, 5 groß geschrieben.
Also bitte nicht, ja. Und es empfiehlt sich auch, es gibt da so Seiten, wo man mal checken kann, ob die eigenen Zugangsdaten irgendwann schon mal gehackt worden sind. Ne? Das empfehle ich also auch den Privatmenschen zu Hause immer mal zu checken, ob da vielleicht irgendwo schon mal was abgegriffen worden ist.
Kannst du so Seiten sagen? Können wir unten unter dem Podcast runterstellen?
Ich müsste noch mal schauen,
Have I been pawned?
Ja, genau.
So. Okay. Wie heißt der?
Have I been pawned? Tu mal unten reinstellen.
Schreib mal unten rein.
Ja. Okay. Ja, und das empfehle ich also wirklich. Also ich tue das regelmäßig und ändere dann auch mal meine Passworte und verwende auch komplexe Passworte. Und immer öfter begegne ich natürlich auch Tools, die mir von sich aus ein starkes Passwort vorschlagen oder irgendwelche anderen Methoden, einen zweiten Faktor für die Identifizierung oder eine Gesichtserkennung. Das nutze ich dann eben auch. Ja? Also das sollte man auch unbedingt tun, weil eben auch im privaten Bereich das Thema Cyberangriffe ein Thema ist, auch im Zusammenhang mit der Tätigkeit, die man vielleicht irgendwo in einem Unternehmen ausführt. Ne? Also Stichwort Social Engineering.
Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du am Anfang schon aufgemacht hast. Die kriminellen Energien, die sind unglaublich professionell gestaltet.
Oh ja.
Das ist unglaublich. Ich habe da so eine Anekdote von einem Bekannten, der in so einem Hack involviert war. Und die hatten dann sogar eine eigene Hotline. Also die Cyberkriminellen hatten eine Hotline, falls man das nicht hinkriegt, mit der Bitcoin-Überweisung. Ja? Also es ist richtig in ganz...
Die helfen einem quasi.
Ja, die helfen einem. Das sind nette Leute, ja, die da mit einer hohen Professionalität rangehen. Auf der anderen Seite viel zu wenig auf der anderen Seite an Awareness. Die eine Facette, die du ansprichst, ist die bezogen auf die Business-Kunden und das andere ist das auf den Endkunden. Wie erlebst du das denn mit den Führungskräften, die im Unternehmen sind? Sind das Lichtgestalten einer Sicherheitskultur oder sind die... Okay, ja, geh einfach ins Lachen rein und sprich dich frei.
Sind wir hier unter uns, tausend Fachbesucher.
Ich kann euch sagen, ich habe im letzten Jahr ungefähr 50 Vorträge gehalten vor Unternehmern, ja, insbesondere mittelständische Unternehmen, weil das ist nun mal unsere Wirtschaftslandschaft, ne, mittlere Unternehmen. Und ja, das kennt ihr ja auch, das sind Leute, die haben mit viel Enthusiasmus irgendwann mal ein Unternehmen gegründet, eine Geschäftsidee gehabt und die hatten nicht zuerst das Thema Cybersicherheit im Kopf. Ja? Also denen geht es darum, zu überlegen, was sind coole Lieferanten für mich, wie entwickle ich mein Produkt weiter. Ne? Und die haben den Fokus auf ihrem Hauptgeschäftsfeld. Ich bin in vielen Gremien, in so Verbandsgremien und da gibt es unter anderem so einen Bundesarbeitskreis Cybersicherheit. Da sind die ganzen Hersteller von Cybersicherheitsprodukten und das sind aber auch so Beratungsfirmen. Ja? Und dann reden wir über Regulierungen, über die sogenannte NIS-2-Richtlinie, kommen wir vielleicht noch dazu.
Kommen wir gleich dazu sogar.
Und dann steht so ein Berater auf und sagt, was sollen denn meine Geschäftsführer und Vorstände noch machen? Ja? Und dann steht der kleine Mike Wetzel auf und sagt, die sollen sich um die Risiken des Unternehmens kümmern, verdammt nochmal. Ja? Und das ist nämlich genau der Punkt, das wird massiv unterschätzt. Cyberbedrohungen sind heute das größte existenzielle Risiko für Unternehmen weltweit. Und das ist noch nicht im Bewusstsein der Unternehmensführungen angekommen. Also sie kümmern sich um, keine Ahnung, Optimierung des Einkaufs und Fachkräftemangel und alle möglichen Risiken im Unternehmen.
Sind ja auch wichtige Themen.
Wichtige Themen, keine Frage. Aber wer schon mal in die weinenden Augen eines KMU-Inhabers geschaut hat, der gesagt hat, mein Lebenswerk ist zerstört, weil ich jetzt hier eine Cyberbedrohung, also einen Cyberangriff hatte, der weiß, wovon ich rede. Also das ist ein riesengroßes Thema und ich kann nur mal sagen, 87%, der letzte Wirtschaftsschutzbericht vor 14 Tagen veröffentlicht, 87% der deutschen Unternehmen sind innerhalb eines Jahres Opfer von Cyberangriffen geworden und das ist Wahnsinn. Eine unfassbare Zahl.
Was das für Zahlen sind, gell? Das ist Wahnsinn.
Für die Branche gut, für die Betroffenen schlecht.
Ja. Und ich kann euch sagen, also diese Dinge beginnen oft im privaten Umfeld. Also wir reden heute wirklich darüber, dass viele Leute ja nach wie vor im Homeoffice arbeiten und die werden zu Hause quasi angegriffen, Und darüber werden entsprechende Zugangsdaten abgegriffen für auch Unternehmenszugänge. Und so gelangen cyber arbeitsteilig und sehr gut organisiert arbeitende Cyberkriminelle, ja, gelangen so eben in den Besitz von Zugangsdaten auch für Unternehmen und machen dann diesen ganzen Mist.
Das ist auch ein schöner Punkt, dass du das jetzt verbindest mit der Corona-getriggerten Homeoffice-Kultur, weil dann kamen auch solche Sachen wie Bring Your Own Device.
Ja.
Hat man so eine Vielzahl von Hardware und wie kriegt man da eine vernünftige Sicherheitsstruktur rein? Das ist natürlich auch unglaublich anstrengend. Ja?
Also wir haben eine Studie gemacht, die machen wir seit 3 Jahren und ich nur mein aktuelles Ergebnis von 2025. Ungefähr 30% der von uns befragten Unternehmen schützen ihre Mobilgeräte oder die Mobilgeräte, Stichwort Bring Your Own Device, ihrer Mitarbeiter nicht. Also da sind keine Schutzlösungen vor Cyberbedrohung drauf. Und jetzt muss man sich mal überlegen, also ich habe bei mir eine Authentifizierungs-App auf dem Handy, ich habe einen Zugang zu unserem CRM-System auf dem Handy und so weiter. Ne? Also und dann 30% der Unternehmen schützen diese Mobilgeräte nicht. Ja? Leute,
seid ihr eigentlich noch zu retten?
Das ist krass, ja. Ja, die glauben, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, weil sie ihre eigene IT geschützt haben, aber nicht die IT, die durch das Homeoffice induziert oder durch Mobile Work induziert, eben auf der Arbeitnehmerseite in einer ganz großen Vielfalt vor.
Ja, also es gibt ja nun Regulierungen, auf die wir, wie gesagt, ja sicher gleich auch nochmal kommen, die auch die Lieferkette mit einbeziehen. Ja? Und was ist denn Lieferkette? Also Lieferkette ist natürlich im weitesten Sinne auch der Mitarbeiter, der von zu Hause kommt, einen Stick mitbringt ins Unternehmen mit Urlaubsfotos oder Videos vom Enkelchen oder sowas. Ja? Und die dann im Unternehmen auf dem Rechner zeigt.
Ist aber auch toll.
Ja, ist
wir wollen ja ein familiäres Klima
ganz
haben in den Firmen.
Ja? Ja, ja. Aber man muss eben dann möglichst irgendwelche Tools haben, die vorher da mal drauf gucken, ob da vielleicht irgendein Cyber-Dreck drin ist. Ne? Und also die Verbindung von unserem privaten Umfeld mit der beruflichen, das meine ich, ja, mit dem beruflichen Umfeld, das ist, alles ist mit allem vernetzt und man muss dann eben, wenn man über solche Dinge nachdenkt, als Unternehmen, das Unternehmen sicher macht, muss man eben auch die Mitarbeiter und deren Devices und all das mit einbeziehen in die Konzeption, in die Überlegung.
Das ist ein super Punkt. Das ist ein super Punkt.
Werbung. Ein elektronisches Display ist nur so gut wie die Innovation dahinter. Ob im Auto, in der Industrie oder im Consumergerät, die Anforderungen steigen, die Möglichkeiten auch. Entscheidend ist, wie gut Sie diese Möglichkeiten nutzen. Auf der Electronic Displays Conference am 11. und 12. März in Nürnberg trifft sich die Display-Industrie, um zu zeigen, was morgen Standard wird. Neue Materialien, bessere Lesbarkeit, schnellere Schnittstellen, Augmented Reality. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung unter electronic-displays.de. Werbung Ende.
Du hast ja vorher schon mal NIS 2 angesprochen. Wir haben ja viele junge Zuhörer auch, die werden wahrscheinlich NIS 2 gar nicht so auf dem Schirm haben. Ist NIS 2 eine Richtlinie? Ist es eine Empfehlung? Was ist das?
Oder eine Partydroge.
Hey, hast du NIS 2 für mich?
Ja, ich habe übrigens NIS 2.
Oh Gott, soll ich jetzt die jungen Leute langweilen? Also ja. NIS 2 ist tatsächlich eine Richtlinie der Europäischen Union und eine Richtlinie im Vergleich zu einem sogenannten Act. Wir haben alle schon mal was vom AI-Act gehört oder sowas. Ne? Ein Act ist eine Verordnung, wenn die Europäische Kommission die verabschiedet, dann gilt die in allen 27 Ländern sofort und unmittelbar oder vielleicht noch mit einer Übergangszeit. Aber die gilt in dieser Form unverändert in allen Ländern. Eine Richtlinie wird in allen 27 Mitgliedsländern in einer gewissen Umsetzungsfrist in nationales Recht umgesetzt. Das heißt, die EU macht quasi einen Vorschlag mit Mindestinhalten. Diese Mindestinhalte müssen dann in nationales Recht umgesetzt werden. Und NIS 2 ist einfach etwas, wir haben heute die Unternehmen der kritischen Infrastruktur, für die gibt es Regeln in Sachen Mindeststandards für Cybersicherheit. Daran müssen die sich halten. Und dann müssen die sich registrieren, die müssen das nachweisen und die müssen Vorfälle melden und da gibt es auch Sanktionen. Aber das sind 1800 Unternehmen in Deutschland. Ich komme aus Erfurt, Stadtwerke Erfurt, Energieversorger, der 250.000 Menschen versorgt, der ist nicht kritische Infrastruktur. Keine Regulierung in Sachen Mindeststandards Cybersicherheit.
Okay.
Und wir müssen zunehmend im Auge haben, dass es bei uns um Versorgungssicherheit geht, dass es um Stabilität unserer Gesellschaft geht. Das sind die Dinge, auf die Cyberkriminelle abzielen. Und deshalb müssen wir den Scope erweitern. Stichwort, es müssen mehr Unternehmen Cybersicherheit umsetzen. Wir müssen resilienter werden insgesamt. Und das versucht die NIS2-Richtlinie und die 27 Umsetzungsgesetze in den EU-Ländern, die wir haben. Und das gelingt so semi, sag ich mal.
So. Also, das ist Jugendsprache übrigens. So semi heißt bescheiden.
Bescheiden, ja. Also ich mache jetzt mal die Psychologenkappe auf. Also du wirkst jetzt so, als würdest du das Gesetz oder die Richtlinie vom Prinzip her gut und notwendig finden, aber in der Umsetzung bescheiden. Lese ich dich da richtig?
Also sagen wir mal so, ja, ich halte es für zwingend notwendig, dass wir, da der Markt sich nicht selbst reguliert, also da die Unternehmen selbst zu wenig für ihre Resilienz, ihre Cyberresilienz tun, bleibt dem europäischen Gesetzgeber und auch den nationalstaatlichen Gesetzgebern keine andere Wahl, als zu sagen, damit unsere Versorgung stabil funktioniert, damit unsere Gesellschaften stabil sind, müssen wir hier Mindeststandards abfordern. Ja, das sehe ich ein. Aber wir haben eben leider in der Umsetzung, also ein Ziel der NIS ist es zum Beispiel, der NIS-2-Richtlinie ist es auch, in Europa diese Cybersicherheitsstandards zu harmonisieren. Und das gelingt schon allein deshalb nicht, weil es eben eine Richtlinie und keine Verordnung ist. Also warum hat man bitte schön keine Verordnung gemacht?
Okay. Ja? Also man hat zu viel Freiheiten gelassen?
Ja.
Okay.
Und jetzt stelle man sich ein Unternehmen vor, das in mehreren europäischen Ländern tätig ist. Dann muss also überall gucken, wie haben die diese NIS2-Richtlinie jetzt in welchem Land umgesetzt. Also diese Details sind es. Und es gibt so ein paar Feinheiten. Es gibt ja einen aktuellen Regierungsentwurf dazu in Deutschland, der gerade im Gesetzgebungsverfahren ist. Liebe Kinder und Jugendliche, ihr könnt hier was lernen. Ja, das ist also gerade im Moment, die erste Lesung im Deutschen Bundestag hat stattgefunden. Jetzt gibt es eine Expertenanhörung im Innenausschuss und so weiter und so fort. Und das Gesetz kommt sicherlich bis Ende des Jahres. Aber es hat eben aus Expertensicht gewisse Mängel, von denen ich hoffe, dass sie noch abgestellt werden. Und die haben eben auch was damit zu tun, dass Unternehmen, wenn sie das Gesetz heute lesen, gar nicht so richtig wissen, bin ich denn wirklich betroffen zum Beispiel? Also der Anwendungsbereich ist nicht klar genug formuliert. Ich bemängle ganz stark, dass der Staat, die Bundesregierung, zwar die Ministerien und das Kanzleramt damit einbezieht und auch da Mindeststandards vorschreibt, aber andere Bundesbehörden werden da nicht mit einbezogen und die Länder und Kommunen auch nicht so per se. Also das ist so halbherzig, ne? Und das finde ich einfach, auf Deutsch gesagt, richtig scheiße.
Wir haben ja Sozialkundeunterricht in allen deutschen Schulen. Ja, das hat der Mike gerade ein bisschen angefangen. Ganz praktische Lebenshilfe für jüngere Leute. Ja. Was sollten junge Erwachsene oder Heranwachsende machen, um ihr Handy sicher zu halten?
Also zuerst mal sollte man sich überlegen, welche Apps man sich installiert, wie vertrauenswürdig sind die? Also das Thema Vertrauenswürdigkeit spielt eine gewisse Rolle. Und das kann man prüfen. Man kann also natürlich, wenn ich eine Website aufrufe, auch mal checken, mal ins Impressum schauen. Oder auch wenn ich irgendwelche Inhalte teile, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, mal schauen, gibt es da eigentlich eine Quellenangabe? Also kann ich überhaupt ermitteln, wer verbreitet
das
denn so?
Das mag ja keiner, Mike. Weil zum Beispiel, wenn du kriegst bei per WhatsApp ein lustiges Video, gibt ja teilweise lustige Videos. Ja. Ich habe mal eins gesehen mit so einer Katze.
Echt? Schick mal weiter, kenne ich nicht.
Schick ich dir. Und die fährt Motorrad und so, ist ganz abgefahren. Ach. Und dann schlägt sie, da trifft der Blitz und so. Aber solche Sachen schaut ja keiner an in der Realität. Und das sind ja meistens die Eingangstüren, die genutzt werden, dann, oder?
Ja, also... Ich mache mal ein Beispiel, ja. Jetzt komme ich aber schon wieder so als alter weißer Mann, ja. Also es gab einen großen Lebensmittel Einzelhändler, so ein Konzern mit 280 Märkten.
Wie heißt der? Wir könnten übrigens auch Werbung platzieren auf unserem Podcast, deswegen.
Die Frage, ob er nach der Nennung noch Werbung schalten möchte.
Bitte, das sagt der Name
also keine,
nicht.
Nein, kein Name.
Fängt er mit L an?
Nein. Aber 280 Märkte, Vorreiter in Sachen Digitalisierung, unfassbare Umsätze, ich glaube 3 Milliarden Euro Umsatz, 5.000 Mitarbeiter und dann sitzt ein Mitarbeiter zu Hause, wird über LinkedIn, das ist vielleicht auch jungen Menschen ein Begriff, angesprochen von einem Headhunter mit einem Stellenangebot und so, hier kannst du was runterladen bitte, ja, und dann klickt der Mensch da drauf und lädt sich was runter und es waren natürlich nicht nur die nützlichen und schönen Inhalte, also dein Katzenvideo, sondern im Hintergrund laufen dann irgendwelche Sachen ab, die man nicht will. Ne? Also irgendwelche Spionagetools und irgendwelche Sachen, die dann alles mitschreiben, was man selber schreibt und alle diese Sachen rausfiltern, die wichtig sind. Passworte zum Beispiel. So, und das will man ja nicht. Und das ist also ein Appell an junge Leute auch, sich zu überlegen, ne, kann das sein, was ich da mache? Also ist das einigermaßen plausibel? Ne? Also wirklich die Vertrauenswürdigkeit mal ein bisschen auch zu checken und zu prüfen von den ganzen Inhalten, die man da so sowohl konsumiert als auch wo man draufklickt.
Also wenn man das nicht macht, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin oberflächlicher Nutzer, sowas gibt es ja auch. Menschen, die einfach ohne nachzudenken irgendwas teilen. Was hilft dann, wenn ich sage, ich bin eher ein fauler Sack?
Also man sollte natürlich überlegen, auf dem Device, was ich habe, gibt es da irgendwelche Sicherheitslösungen, die mich vielleicht auch technisch schützen? Also Sicherheit ist immer eine Kombination aus dem Bewusstsein, das wir als Menschen haben, über das Risiko, das wir eingehen und die Risikovermeidung. Oh Scheiße, das klingt jetzt total alt, ich weiß, aber also man muss einfach ein bisschen überlegen bei dem, was man tut. Das ist das eine und dazu muss man ein bisschen was wissen. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch technische Lösungen, die man einsetzen kann. Und die Kombination macht's.
Okay. Ja. Ich will jetzt auch noch auf dieses Hacking-Risiko ein bisschen eingehen, weil wir sind auch ein Podcast, der für gute Laune bekannt ist. Ja? Und deswegen, welche Risiken...
Ab neuesten, Zeit neuesten.
Genau.
Die ersten Folgen nicht.
Welche Risiken unterschätzt denn jetzt die Endkunden? Der Endkunde. Also was kommt denn da noch auf uns zu? Wage mal einen Blick in die Zukunft so ein bisschen. Was kommt denn da noch? Auch Stichwort Automatisierung durch künstliche Intelligenz. Ich habe den Eindruck, dass viele sich momentan nicht bedroht sind durch Identitätsdiebstähle. Warum? Weil sie einfach irrelevant sind und weil ihr Vermögen so gering ist, dass sich das nicht lohnt. Wenn ich das später automatisiert machen kann, wenn ich die automatisiert durch KI ansprechen kann, dann lohnen sich plötzlich selbst so kleine Fische, weil ich die dann im großen Stil abgreifen kann. Das ist so ein Gedanke. Aber vielleicht hast du auch andere Möglichkeiten, um uns ein bisschen runterzuziehen für die Zukunft.
Also während du, ja, ich versuch's. Also
ja,
ich
bin, super, danke.
Ich bin auch gut drin.
Das ist uns wichtig.
Aber ich habe jetzt, während du geredet hast, schon überlegt, weil das ist natürlich ein riesenkomplexes Thema, aber nur mal ein Beispiel, ja, also KI. KI ist etwas, das, so wie ich das heute verstehe, sehr gut geeignet ist, um in einer unfassbaren Geschwindigkeit mit einem hohen Automationsgrad riesige Datenmengen zu analysieren. Ja,
ja, genau.
Und das passiert natürlich mit automatisierten Prozessen. Das heißt, eine KI ist in der Lage, mein Nutzerverhalten, das ich in sozialen Netzwerken zeige, ja, detailliert zu analysieren und dort Profile über mich zu erstellen. Also die KI kennt mich besser, als meine Mutter mich kennt. Und weiß mehr, ne? Also es hat Fälle gegeben, wo schwangere Frauen erfahren haben, dass sie schwanger sind, indem ihnen irgendwelche Kataloge über Babyklamotten zugeschickt worden sind.
Weil der Algorithmus ausgelesen hat,
ohne dass die Frauen das vorher schon wussten. Und das kann KI, das können solche KI-Tools. Und damit muss man natürlich, deshalb muss man vorsichtig sein, was man preisgibt. Ja? Das ist eine ganz wichtige Geschichte, was gebe ich von mir preis? Und warum attackiert einen eine KI? Warum ist das wichtig? Ja, weil die uns in unserer Bubble halten will, weil die uns mit Inhalten füttern will und da spielt eben auch eine ganz große Rolle, dass es durchaus Menschen gibt, die nicht gut sind. Ja? Also die wollen uns beeinflussen in irgendeiner Form. Da geht es um politische Inhalte, da geht es natürlich auch um diesen ganzen geopolitischen Dreck, den wir da gerade erleben und um unsere Demokratie und um ganz viele solche Dinge, wo man einfach versucht, uns zu beeinflussen. Und wir sind ja so dämlich und glauben jeden Scheiß, den wir sehen. Ja? Und das muss man einfach sehen. Und wir kriegen das auch immer schwerer hin zu unterscheiden. Ist es jetzt eigentlich wirklich ein Mensch, der da mit uns redet, den wir kennen, der uns vertraut? Oder ist es eine KI?
Ja.
Ja, stimmt. Das können wir nicht mehr unterscheiden irgendwie. Und das macht es wirklich gefährlich. Da sollte man sehr genau hinschauen. Und wie gesagt, das halte ich für eine große Gefahr. Ja.
Ja, ja. Okay, das heißt also ich bin natürlich da jetzt safe, weil von mir existieren ja keine Spuren im Internet sozusagen. Nur der Podcast und ein paar Aufzeichnungen, aber ansonsten gibt es keine Tonspur.
Der Podcast ist kurz davor, dass wir mehr Zugriffe auf Spotify haben als der Geschirrspüler. Also bald haben wir die Geschirrspüler überholt und als nächstes kommt der Wäschetrockner dran und dann geht's richtig ab hier.
Ja. Und das heißt super. dann können dann unsere Stimmen spätestens schön automatisiert werden und man kann einen Avatar kreieren, oder? Der ja, dann so cool. klingt wie ich.
Ja, ist cool. Aber wir können ja eine Wette machen. Also ihr wisst ja, ich mache auch Musik und also von der Band, mit der ich ein Album aufgenommen habe, das ist also auch auf Spotify und iTunes und tralala. Und ich kriege so monatlich so eine Auswertung. Ja? Also tatsächlich so zwischen 3 und 5 Hörern im Monat.
Okay.
Und da können wir ja mal in den Wettbewerb.
Das muss so geil sein.
Ja. Ja, aber die sind treu.
11 Cent oder sowas, 13 Cent im Monat ist so der Durchschnittsumsatz.
Okay.
Ja, also ich weiß nicht, wie das bei euren
Inhalten ist. Und da sitzt du doch hier auf der Insta bei den Einkünften.
Ja.
Ja. Ja.
Also
verbunden mit der Branche.
Schönes Standbein machst du da auf.
Ja, also es reicht mal, um also mal richtig auf die Kacke zu hauen.
Du, mal kurz abschweifen. Du warst ja schon von Anfang an auf der Itza. Hat sich ein bisschen was verändert, oder, die letzten Jahre?
Also,
bisschen größer geworden.
Ich bin ja schon alt und an solchen Fragen wird es immer deutlich, weil ich dann zurückschaue. Ja? Ja. Also ich war vor 16 Jahren, im Jahr 2009 war, glaube ich, die Itza zum ersten Mal hier am Standort in Nürnberg. Ja?
Okay.
Da war das irgendwie so gefühlt eine halbe Halle und die Unternehmen, die hier waren, die hatten alle so improvisierte Stände und das war alles. Und dann kam da ab und zu auch mal jemand, der eine Frage gestellt hat, also Stichwort Fachbesucher, das waren vielleicht so, ich weiß es nicht mehr, ich müsste lügen, aber so 2.500, 3.000 Leute. Ja, und heute schau dich hier um, hier steppt der Bär, die Unternehmen haben hammermäßige Stände hier, die ganze Branche ist vertreten, gibt einen zunehmend internationalen Touch, also das ist schon, und wir reden über 27.000, 28.000 Fachbesucher, die hier erwartet werden, eine ganz andere Nummer und sehr, sehr professionell und für alle Unternehmen, die in dem Bereich irgendwas anzubieten haben, wirklich ein absolutes Muss.
Sehr schön. Hast du noch abschließend für uns einen Tipp für unsere Zuhörer zu Hause an den Rundfunkgeräten und wie sie ihr digitales Leben sicherer machen können?
Tipp der Woche.
Also wir haben ja schon vieles angesprochen. Ich glaube, so mit ein bisschen vernünftigen Denkprozessen daran zu gehen, das hilft enorm. Also,
mach bitte ein praktisches Beispiel, was für alle anwendbar ist. Also
ich habe es ja schon gesagt.
Versuch nicht mit Verstand zu argumentieren. Das ist an der Stelle, glaube ich, falsch.
Also alles, was wir in der digitalen Welt von uns geben, alles, jede Spur, die wir hinterlassen, sagt etwas über uns aus und sie ist auf ewig verfügbar. Also das Internet vergisst nicht, ist ein alter Spruch, aber der ist nach wie vor wahr. Und alles, jeder Pups, den wir da von uns geben, hilft zum Beispiel KI-gesteuerten Analyse-Tools, uns zu analysieren, ein Profil über uns zu erstellen, das natürlich dann auch Angriffsfläche bietet. Und deshalb bitte ich alle, denkt bitte drüber nach, was ihr von euch gebt im Netz. Denkt bitte auch drüber nach, aus welchen Quellen ihr irgendwelchen Kram auf eure Geräte ladet. Das ist nicht alles vertrauenswürdig. Es gibt nicht nur gute Menschen. Und es ist immer auch so, dass es natürlich eine Verbindung gibt zu dem, was man beruflich tut. Also die Gerätewelten vermischen sich. Man ist auch mit einem privaten Gerät mal in einem WLAN von einem Unternehmen. Und also all diese Dinge. Und das vergrößert die Angriffsfläche. Also insofern muss man da ein bisschen drüber nachdenken, was man tut. Und Stichwort Stand der Technik, ja, also die auf der Abwehrseite, die technischen Tools, die uns zur Verfügung stehen, um uns zu schützen, die entwickeln sich weiter. Also wer, keine Ahnung, vor vielen Jahren da mal irgendein Tool gekauft hat, der sollte mal schauen, ob das noch State of the Art ist. Ne? Also da bewegt sich, und dazu gibt es ja auch solche Messen hier, um zu informieren, was sich da bewegt. Und das ist eine Menge, das kann ich sagen. Also auch auf der Abwehrseite setzen wir heute beispielsweise KI ein. Ne? Als nativen Bestandteil. Und das sind so in Kombination die Sachen, die Tipps, die ich geben würde. Nachdenken und sich technisch schützen mit State-of-the-Art-Technology.
Nice. Finde ich sehr, sehr schön. Lass mich noch kurz ergänzen für die Studierenden, die hier auch immer wieder zuhören. Wichtiger Satz ist zwischendrin ein bisschen anders gefallen, aber ich will nochmal rausgreifen. Das Internet ist keine Quelle. Es ist ein Kanal. Wichtiger Punkt.
Sagt er jedes Mal, wenn du bei seinen Arbeiten Quelle Internet angibst, dann gibt es bloß eine 2.
Gibt es nur eine 2, genau.
Es war toll, dass du da warst, Mike. Mike Wetzel von EZ, Musiker, erfolgreicher Musiker auf Spotify. Er kommt fast an unseren Podcast dran, also mit 3 bis 5 Zuhörern, da wird es eng für uns. Aber meine Mutter, mein Vater und meine Söhne hören zu und bei dir auch, oder?
Absolut.
Und du ab sofort auch übrigens, das ist ein Befehl.
Ja, sehr gerne. Also mich hat es auch sehr gefreut, war sehr erfrischend und schön. Ja, cool.
Danke. Danke,
dass du dabei warst. Danke.
Grüße von Itza, von Hose und Spörl. Ich lese mal nach. Menschmaschine morgen. Bis nächste Woche. Dienstag ab 5 Uhr morgens können Sie den neuesten Podcast hören. Danke. Macht es gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.